Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, heute sind wir im schönen Westfalen zu Hause, ganz konkret in Hamm, dem einen oder anderen sicherlich auch immer wegen Zugteilung und Umsteigen bekannt. Aber es gibt auch eine wunderbare Steuerberatung, nämlich die Ekande Steuerberatung in Hamm. Und aus dem Partnerkreis ist heute Dirk Stock, mein Gesprächspartner. Herr Stock, begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Freue mich, dass Sie heute in unserem Podcast dabei sind.
Ja, vielen Dank, Herr Loof. Nett, dass wir heute ins Plaudern kommen. Wollen wir mal gucken, ob wir der Zuhörerschaft das eine oder andere mitgeben können.
Ja, das wird ja wahrscheinlich die spannende Frage sein. Was haben die beiden uns denn mitzugeben? Das war eine wunderbare Steilvorlage, würde man im Sport sagen. Ja, wir wollen uns heute über so etwas, ja, nicht ganz Griffiges in der Steuerberatung unterhalten, nämlich dem Thema Kultur. Also es geht nicht um das Kulturprogramm aus Hamm-Westfalen, es geht um Unternehmenskultur. Wir haben beide die These gewählt, Unternehmenskultur, ein Erfolgs- oder Störfaktor in der Kanzleientwicklung. Ich freue mich sehr drauf, mit Ihnen da sehr kompetenten Gesprächspartner gefunden zu haben. Ich glaube, der ein oder andere aus Ihrer Region kennt Sie schon als Berufskollege, aber wir strahlen ja bundesweit aus. Deswegen wäre es schön, Sie würden sich ganz kurz als Person mal vorstellen und natürlich auch ganz kurz auch nochmal was zur Ekande Steuerberatung sagen.
Ja, das machen wir wirklich ganz kurz, Herr Loof. Mein Name ist Dirk Stork. Ich bin Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, mittlerweile auch seit über 25 Jahren im Beruf tätig. Dritte Generation der Steuerberater, Opa Steuerbevollmächtigter, Vater Steuerberater. Gewachsene Strukturen, das wird vielleicht auch gleich spannendes Thema sein. Wir sitzen mittlerweile an drei Standorten in der Region Hellwig-Lippe. In Hamm, Werl und Geseke. Und ja, heute haben wir den Fokus ein bisschen auf Hamm gelegt. In Summe sind wir 60 Mitarbeiter.
Und mit dieser Kanzlei haben Sie sich ja auch für den Wettbewerb Exzellenter Arbeitgeber beworben, auch nicht das erste Mal. Ja, auch das gute Tradition in den Podcast, die wir bisher aufgenommen haben. Was waren denn Ihre ganz persönlichen Überlegungen oder Aspekte, die Sie als Kanzlei und Person motiviert haben, an dem Wettbewerb teilzunehmen?
Also wir sind eigentlich über die Jahre aufgrund der gewachsenen Struktur immer wieder interessiert, möglichst einen Schritt vor den anderen zu sein. Und ja, um das sicherzustellen, muss man sich natürlich einerseits messen, andererseits muss man aber auch eben hinter die Kulissen der anderen, also Mitwettbewerber, Kolleginnen, Kollegen gucken. Und wenn man das nicht tut, also wenn man nur in seiner eigenen Suppe rührt, dann wird man kulinarisch sicherlich nicht besser.
Also schon bei bewusster Wettbewerbsblick zu sagen, wo stehen wir auch im Vergleich zu anderen Kanzleien. Also das sind dann sicherlich die Auswertungen, die wir an der Stelle auch generieren für Sie von Interesse. Und da darf ich vielleicht auch einsteigen. Ich glaube, was man noch nicht so hinter den Vorhang gucken kann oder in die Suppe gucken kann, wenn ich hier Metapher gerade aufgreifen habe, ist natürlich das Thema Kultur. Also wir haben ja keine Kulturanalyse im Rahmen des Siegels oder des Auditverfahrens mit etabliert. Aber für Sie, das ist jetzt mein erster Punkt, für Sie als Kanzlei ist Kanzleikultur schon über viele Jahre weg ein sehr wichtiger Faktor. Eigentlich
ja,
aber keine Selbstverständlichkeit in der Steuerberatung.
Nein, definitiv nicht. Man muss vielleicht sagen, dass wir uns auch seit mehreren Jahren schon auf einem anderen Pfad bewegen. Also wir sehen uns in Summe mit vier Partnern nicht mehr als Freiberufler, sondern wirklich als Unternehmer. Und Unternehmer haben eben ein Stück weit auch das Thema Unternehmenskultur. Wir sprechen jetzt hier in unserem Kontext natürlich von Kanzleikultur, aber eigentlich ist das gleichzusetzen. Ja. Kanzleikultur ist wichtig, schon alleine deswegen. Wir sind gewachsene Strukturen, habe ich gesagt. Wir sind durch Zukäufe immer größer geworden. Und da gibt es nicht die eine Kultur. Und wir sind eben über die Jahre immer wieder versucht, die eine Kultur zu entwickeln, die eigene Kultur zu entwickeln. Und das macht es halt einerseits spannend, das macht es aber andererseits auch nicht ganz so einfach im Kontext verschiedener ja, Strukturen. Menschen arbeiten zusammen, unterschiedlichen Alters, Geschlechts und natürlich auch, wenn wir regionale Prinzipien noch dazu nehmen, aus unterschiedlichen Regionen.
Sie machen einem ja neugierig. Sie haben gesagt, okay, wir haben da über die Jahre sind wir auch, ich sag mal, durch Zukäufe unter anderem gewachsen, wir haben uns weiterentwickelt. Wenn ich Sie jetzt nochmal, ich denke, das passiert jetzt gerade auch den einen oder anderen Zuhörer im Raum. Wie würden Sie denn da in dem Zusammenhang die eigene Kanzleikultur charakterisieren oder die Kultur insgesamt charakterisieren in Ihrem Haus? Und ja, wie haben Sie die auch inhaltlich im Unternehmen verankert?
Es ist sehr spannend. Ich glaube, viele der Zuhörer werden das kennen. Man wird natürlich managementmäßig von außen getriggert. Man braucht Kultur, man braucht eine Vision, man braucht viele, viele Dinge, die in der Unternehmerbranche wichtig sind. Und ja, wir sind tatsächlich eigentlich mit einer Wertekultur gestartet, die von außen betrachtet, also für Kollegen, Mitwettbewerber, Mandanten vielleicht interessant sind. Wir haben das damals SIPA genannt, Stabilität, Innovation, Pünktlichkeit, Anerkennung. Das waren so unsere Werte ganz am Anfang, auf die wir uns manifestiert haben und sind mittlerweile zu einer Kultur gelangt, die doch mehr nach innen gerichtet im ersten Moment erscheint. Und da sind so Begriffe wie Respekt, Empathie, Kompetenz, Teamgeist und Gesundheit herausgekommen. Und Sie merken schon, Kultur ist eine Wandlung. Und Kultur ist eigentlich nie statisch. Und alleine das macht es eigentlich spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich entstehen Werte oder vergehen Werte auch immer ja, mit den Charakteren, die in der Führung unterwegs sind.
Haben Sie den Prozess sehr schön beschrieben und haben gesagt, wir gucken ein bisschen mehr, immer mehr nach innen. Ja, trotzdem sind Sie ja auch sicherlich in der Situation, allein durch schon all das bedingte Abgänge, den einen oder anderen zu verlieren. Heißt auf der anderen Seite auch Nachwuchskräfte, ja, ich sage mal, über die Ausbildung an die Kanzlei heranzuführen oder gar neue Kollegen von außen einzustellen. Ja, wie führen Sie den denn in die eigene Kultur ein oder führen Sie an die Kultur ran, wenn man das so formuliert, Herr Verschorgen?
Also wenn wir jetzt über Ausbildungsverhältnisse sprechen, dann ist das ein sehr enger Onboarding-Prozess bereits schon bei der Auswahl, aber nicht so, wie sich vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen das vorstellen mit Assessment Center oder sonstigen Geschichten aus der Unternehmerkultur, sondern eher wirklich auch hin auf die Werte, die ich eben angesprochen habe. Also wie geht man mit Respekt an Vorgesetzten um? Oder was verstehen junge Menschen eigentlich unter Teamarbeit? Wie wichtig ist ihnen wirklich Gesundheit? Und ja, in welche Richtung wollen sie eigentlich ausgebildet werden? Also Thema Kompetenz, also Fähigkeiten. Und dann kennt man sicherlich diese Waage zwischen Fördern und Fordern. Das ist sicherlich dem einen oder anderen auch ein Begriff. Also alles Punkte, die notwendig sind, um jungen Menschen erst einmal eine Basis zu schaffen, also anzukommen. Und wir bemühen uns da von der Führungskraft bis hin zum Kollegen, zur Kollegin in der Ausbildung möglichst ja die gleiche Sprache zu sprechen. Und ich sage bewusst möglichst. Das ist natürlich in Nuancen immer schwierig, weil die Menschen, mit denen wir hier arbeiten, sind grundsätzlich unterschiedlich geprägt. Und diese Prägungen, Motive, nenne ich die immer, führen natürlich zu unterschiedlichem Verhalten. Und ein junger Mensch muss erst einmal erkennen, dass ein bestimmtes Verhalten resultiert aus Prägung und nicht ja letztendlich gleich einen ja, Stempel aufbringt auf eine Person, sondern ich muss in bestimmten Konstellationen und in bestimmten Kontext Menschen erst einmal verstehen, warum sie gerade eine Haltung einnehmen. Rollenverständnis nenne ich das. Ja, und ein Ausbilder hat eine andere Rolle als beispielsweise eine normale Führungskraft und ein Chef nimmt wieder eine andere Rolle in bestimmten Situationen ein, als der nächste Mitarbeiter, die nächste Mitarbeiterin, mit der ich in einem Team zusammenarbeite.
So, denke, auch das spannend zu sagen, auch in Zeiten, wo ja Nachwuchsgewinnung nicht einfach ist oder von einige Kollegen ja auch immer wieder angesprochen wird, sehr anstrengend, sehr arbeitsaufwendig, gehen Sie ja dann noch einen Schritt weiter zu sagen, wir wollen nicht nur, dass die Arbeitsfähigkeit sichergestellt ist, sondern ich würde es für mich mal so übersetzen, persönlich, Herr Schlauch, ich weiß nicht, ob es Ihnen zu weit geht, aber zu gucken, kriegen wir auch eine gute Passung zwischen der individuellen Kultur des Einzelnen und natürlich auch der Kanzleikultur hin.
Völlig richtig. Also ich muss auch mir zugestehen, vor 15, 20 Jahren habe ich Mitarbeiter noch sehr beäugt und mit Argusaugen, manchmal sogar ja, fehlbetrachtet, indem ich gesagt habe, die wollen mich gerade vereimern oder veräppeln oder suchen sich gerade ihre Nische oder wie auch immer. Nein, man muss schon klar erkennen, dass jede Person im Unternehmen einzeln zu führen ist ein Stück weit. Das ist im Tagesgeschäft eigentlich fast nicht möglich. Dennoch, es geht um die Sensibilisierung. Und wenn das jetzt auf meinen Schultern ist, ich bin personalverantwortlich hier in der Ekandis, dann bedeutet das natürlich, dass ich auch jeden einzeln bewerten muss in seiner Leistung, in seinem Verhalten und auch im Umgang untereinander. Das macht es nicht leichter, es macht es aber andererseits auch relativ spannend, weil man kann Potenziale heben, wenn man das tut und wenn man nicht alle Menschen über einen Kamm schert.
Ach, Statement. Ich lasse das mal, Herr Stock, wunderbar so stehen, weil ich würde einen Blick weitergehen. Wir sprechen ja eine Branche, die, ja, ist, glaube ich, jetzt stark im Wandel, war auch die letzten Jahre im Wandel und wahrscheinlich wird sich die nächsten Jahre noch auch intensiv weiter wandeln. Also wenn Sie noch mal gucken durch die Veränderungen in der Branche, haben Sie da auch erlebt, dass sich die Kultur bei Ihnen, bei Ekandis, auch verändert hat, einen Wandel erfahren hat? Und welche Aspekte waren da für Sie immer besonders wichtig oder mit einer hohen Relevanz?
Also Wandel teils, teils. Tatsächlich habe ich ja eben schon mal ausgeführt, dass wir von einer eher außen betrachtenden Sicht, also SIPA habe ich das vorhin genannt,
Ah.
eher zu einer innen betrachtenden Sicht gekommen sind. Das ist sicherlich ein Wandel. Wir erleben natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel und den können wir vor der Bürotür nicht ausschließen. Ich nehme das an bestimmten Stellen bewusst wahr, dass das Thema Verantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft deutlich abgenommen hat. Also schön ist immer, wenn jemand anders in Verantwortung geht, dann muss ich mich ja nicht kümmern oder wie wir immer so schön sagen, bei Teamarbeit toll, ein anderer macht's. Da muss man gegensteuern und da muss man natürlich gerade jüngeren Menschen die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit ums andere Mal mehr erklären, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und man muss ein Stück weit leider auch konstatieren, dass Belastbarkeit oder Reflexion der eigenen Tätigkeit ein Stück weit abgenommen haben. Also da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hilfe zur Selbsthilfe geben. Aber ich glaube schon, dass es uns bisher immer gelungen ist in den letzten Jahren. Wir haben also über 60 Jahre lang ausgebildet bisher, wirklich gute Kräfte zu finden, zum Teil so gut auszubilden, dass sie ja letztendlich leider Gottes dann auch begehrlich wurden für andere Kolleginnen und Kollegen oder die freie Wirtschaft. Das muss man dann auch vielleicht mit dem Schulterklopfen nochmal attestieren. Und das ist dann eine ja unglückliche Abdriftung von Mitarbeitern. Aber am Ende des Tages bleibt man mit denen ja auch in Kontakt und hört dann, dass die Basis, die wir gelegt haben in bestimmten Bereichen, dann auch eben ja wertschätzend von der nächsten Unternehmung aufgegriffen wurde. Das spricht dann wieder für uns.
Das würde ich auch so sehen, wenn Sie mir da ein persönliches Statement erlauben. Wenn Sie nochmal auf den Aspekt insgesamt des Wandels in Kulturen, in welcher Richtung jetzt auch gar nicht festgelegt, das anzusprechen, ist die Frage mich, erleben Sie Schwierigkeiten, Herausforderungen auf der Führungsseite, haben Sie ein bisschen angedeutet, aber auf der Mitarbeiterseite zu sagen, wir kommen gut klar innerhalb der Kanzlei auch mit diesen sich veränderten Wertesysteme, Kulturelemente, oder ist das ja, etwas, was, ich sag mal, schön gedacht, von alleine läuft.
Also ich glaube, wie in vielen anderen Kontextbereichen auch gilt eigentlich auch in diesem Bereich das Pareto, also 80-20. Ich glaube, 80% der Menschen sind führbar, wollen sich führen, wollen sich auch in eine Organisation einbringen, einbinden lassen, wollen auch gehört werden beispielsweise. Und dann haben wir 20%, ja, die kriegen sie einfach im Zweifel nicht eingefangen. Da muss man aber auch dann irgendwann erkennen und erkennbar machen, dass sie keine Passung haben. Sie haben vorhin von Passung gesprochen und ich glaube, das kennt auch der Zuhörer, die Zuhörerin kennen das auch. Wenn man eben keine Passung herstellen kann, muss man sich vielleicht auch wieder trennen. Also jemanden in eine Kultur zu drängen oder einen Kulturhut aufzusetzen, der überhaupt nicht zur Person stimmig ist. Das wird nicht funktionieren, das wollen wir auch gar nicht. Ja, Kulturwandel bedeutet halt ein Stück weit die Menschen, die da sind und die bereit sind, eben auch Wandel zu teilen und zu tragen, mitzunehmen. Das geht über vielfältiges zu formen. Das kann allein das Thema Teamführung sein. Also wir arbeiten mit spezialisierten Teams, und nicht mehr mit Generalisten. Das kann über Events sein. Das kann allein das Thema Willkommenskultur. Ich habe es ganz am Anfang angesprochen. Also wie boarden wir überhaupt on? Das kann aber auch einfach schlicht und ergreifend Feedbackkultur sein. Und ein richtig gutes Feedback geben ist meines Erachtens mittlerweile schon Hochleistung. Denn die meisten Menschen beherrschen dieses einfache Tool ja nur bedingt, beziehungsweise sind immer wieder verwundert, wenn Veränderungswünsche oder Bedürfnisse vermeintlich kommentiert und an, ich sag mal, den nächsten Mitarbeiter gegeben worden sind, aber es passiert nichts. Und dann stelle ich immer intern die Frage, ja, wie hast du es denn gemacht? Und muss dann immer ja nochmal korrektiv eingreifen und sagen, du hast eigentlich kein richtiges Feedback gegeben. Der andere wusste gar nicht, was du jetzt eigentlich von ihm willst.
Das ist eine wunderbare Überleitung, wenn ich darf. So ein bisschen der dritte Aspekt, der, ja, den ich da mit Ihnen beleuchten möchte, nämlich das Thema Führung und Kultur. Weil bei Führung ist ja der besondere Aspekt, ist ja sowohl Teil einer Kultur, man spricht auch von Führungskultur, Führungsverständnis, aber es ist natürlich auch der Transporteur des Kultur, des Geschehens oder des Kulturwandels. Deswegen, welche zusätzlichen oder besonderen Anforderungen kommen denn aus Ihrer Sicht auf Führungskräfte zu, wenn sie auf der einen Seite mal Kulturbotschafter, also ne, darf ich das mal nennen, oder auch Kulturhüter sind?
Also ich habe das für mich sehr klar in einem Statement gegriffen und dieses Statement ist Vormachen. Ausrufezeichen, dreifach Ausrufezeichen. Also worauf ich abziele ist, es ist schön und da werden sicherlich die ein oder anderen Kollegen sich jetzt auch wiederfinden auf ihren Webseiten oder auf ihren Wänden im Büro. Wertestrukturen aufzuschreiben, für was man steht. Aber letztendlich ist das Thema Vorbildfunktion eigentlich der wesentliche Kern von Kultur. Und ja, da muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein und viel, viel Disziplin und Selbstmanagement walten lassen. Und die beiden Begriffe sind für mich als Führungskraft von ja, der höchsten Bedeutungsstufe gesehen. Denn man ertappt sich doch, man muss ehrlich sein, man ertappt sich doch, undiszipliniert ab und an zu sein, man ertappt sich doch, von Vorbildern auszugehen und von Haltungen auszugehen, die man selbst vielleicht gar nicht so verinnerlicht hat und erwartet dann auf der nächsten Ebene von Führungskräften entsprechendes Verhalten. Und da muss man einfach zwischendurch immer mal innehalten und sagen, halt, stopp, was mache ich eigentlich gerade da? Stehe ich eigentlich dazu, zu dem, was ich dort fordere? Bin ich das? Und wenn ich es noch nicht bin, will ich das? Und wenn ich es noch nicht will, dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich es will, und da gehe ich jetzt erstmal von aus, kann ich es auch. Und dieses Thema Können ist dann zum Teil das große Thema. Das heißt also Training.
Ja, auch wieder ein gutes Stichwort, wobei persönliches Training würde ich jetzt gerne mal aufgreifen. Also Sie hatten mir das im Vorgespräch schon mal mitgegeben, zu sagen, wir haben uns dieser wichtigen Fragestellung auch der eigenen Führungsverständnis, Führungsverhalten ja sehr reflektiert genähert, dass der ganze Partnerkreis auch für sich ein persönliches Coaching in Anspruch genommen hat. Da wird dir wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer sagen, was Coaching in der Steuerberatung und auf der Führungsebene? Was soll denn das? Vielleicht können Sie ja mal Ihre Erfahrungen teilen und vielleicht auch einen Blick nochmal zu dem Punkt auch reingeben. Wie hat es vielleicht auch Ihr Führungsverständnis verändert, dieses Coaching?
Ja, also völlig richtig. Also ich habe eingangs ja gesagt, wir fühlen uns eigentlich auch nicht mehr wirklich als Freiberufler, sondern als Unternehmer. Und wenn wir ehrlich zueinander sind, dann raten wir den Unternehmern ja, dass sie sich beraten lassen mögen. So, warum soll das also für mich nicht selbst auch gelten, wenn ich als Unternehmer erfolgreich sein will? Was das Thema Coaching angeht, das war schon ein wichtiger Punkt, um auch ja die Sichtweise, die Wahrnehmbarkeit, die Wahrnehmung untereinander, also gerade auf der Partnerebene, wir sind Partnerschaftsgesellschaft, also auf der Geschäftsführerebene, gleichzuschalten, also ein Verständnis füreinander zu bekommen, eben für Werte, für Vorstellungen, wie man im Arbeitsleben miteinander umgehen und zusammenarbeiten will, aber auch eben für das Thema Veränderung bereit zu sein. Also wir sind ausgebildet im Business Coaching und Change Management. Und das macht eine ganze Menge mit jedem einzelnen Chef, so will ich das jetzt mal sehr salopp formulieren. Wir haben das dann aber auch ausgeweitet auf die mittlere Führungsebene. Wir haben also Teamleiter, die wir in ähnliche Fortbildungsbereiche geschickt haben, nicht ganz so exzessiv, wie wir es gemacht haben, aber schon mit dem gleichen Content. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir auch in gleicher Sprache zum Teil sprechen. Und das macht eine Menge aus. Ich habe eben von Feedback beispielsweise gesprochen. Wenn man gelernt hat, wie man ein echtes, gutes Feedback macht, dann kann man sich auch im Korrektiv gut unterhalten und sagen, hier, da hast du noch mal geloost, das war nicht so top. Aber der Grundtenor, was Feedback ist, ist klar. Ansonsten fängt man an, Begrifflichkeiten zu definieren und erst einmal bewerten und abwägen, was man überhaupt sagen will. Und da verliert man so viel Zeit. Von daher war das ein wesentlicher Punkt, also auf Augenhöhe miteinander sprechen können, auf Augenhöhe Probleme angehen, sich wechselseitig motivieren können, aber auch ein Stück weit eine Haltung einnehmen können untereinander für bestimmte Themen, ob das jetzt Führungsthemen sind oder ob das Kanzleistrategie-Themen sind oder eben auch, um beim Thema zu bleiben, wie gehen wir also mit Kulturveränderungen um?
Können wir bis hierhin schon mal sagen, vielen Dank für den sehr persönlichen Einblick. Das war jetzt am Schluss auch deutlich zu sagen, Mensch, die Öffnung, die wir auch als Partnerkreis hier vorgenommen haben. Also vielen Dank. Wenn man schon so jemand Profundes und Kompetenz in der Fragestellung am Gespräch hat, dann würde ich gerne nochmal, Herr Stock, Sie ganz abschließend fragen, wenn sich jetzt der ein oder andere Zuhörer mit dem Thema Kanzleikultur, auch Weiterentwicklung der eigenen Kanzleikultur oder nennen wir es auch gerne Unternehmenskultur beschäftigt, welchen guten Tipp hätten Sie denn für die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle?
Sich aufmachen. Also ich habe es eben schon mal gesagt, vormachen ist vielleicht dann noch nicht so weit. Sich aufmachen. Also konkret sich mit dem Thema befassen. Vielleicht einen adäquaten Coach, eine adäquate Beratung einholen, wo man sich auf Dauer wohlfühlt. Das ist also auch keine Arbeit, die mit einem einfachen Modul, mit einer einfachen Fortbildung zu Ende ist, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess. Sicherlich berücksichtigen, dass wir eine Spezies sind, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die nicht unbedingt vergleichbar ist mit gewerblichen Unternehmen anderer Couleur. Also wir sind da schon besonders, auch im Führungsverhalten, auch in der Vorstellung. Und definitiver Rat, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr als zwei Partner sind, dann müssen Sie eigentlich diesen Weg gehen, um voneinander zu lernen und das echte Verständnis füreinander aufzubringen, weil das bisherige Verständnis, was Sie haben, entsteht allein durch Verhalten, das Sie jeden Tag beobachten untereinander in der Kanzlei, aber die echten Motive, die hinter dem Verhalten hängen und stehen, die haben Sie vermutlich miteinander noch nicht ausgetauscht und vielleicht auch gar nicht identifiziert.
Vielen Dank für das Mutmachen, Herr Stork, für das Öffnen. Das war ja gerade so Ihr Schlussplädoyer. Aufmachen, sich öffnen. Vielen Dank, dass Sie sich heute in unserem Podcast geöffnet haben, Einblick gewährt haben. Herzlichen Dank von meiner Seite an den schönen Podcast.
Vielen Dank, Herr Loof.